Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Würfelheld-Podcast. Heute habe ich jemanden zu Gast, der Zombie durchs tote Land gejagt hat. Sehr wahrscheinlich auch, um zu gucken, ob Elvis das Gebäude verlassen hat. Und letztlich hat er dann auch noch was gewonnen und das sogar noch mit einem Cyberpunk-Roman. Wer bist denn du?
Hi, guten Abend. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin der Mario Steinmetz und ich schreibe Bücher, wie du schon schön angekündigt hast. Ja, freut mich hier zu sein. Ich bin gespannt, was passiert.
Ich auch. Gespannt,
wie oft ich mich verhaspeln werde. Wirb, eben gerade zum Beispiel. Und ja, hau deine Fragen raus.
Das mache ich doch glatt. Wie ich ja gerade sagte, du hast ja mal, oder ich habe dich zuerst wahrgenommen durch deine Spielbücher Totes Land. Die sind jetzt schon zwar ein bisschen her, aber wie bist du dazu gekommen?
Durch Zwang. nee. Also das erste Spielbuch, das ich geschrieben habe, war ja Death Asylum, das auf die Todesland-Trilogie basiert.
Ja.
Basiert bedeutet eigentlich nur, dass es ein ähnliches Setting in der gleichen Stadt ist und dass es um Zombies geht. Die Todesland-Romane waren ja mein Einstieg in die Schreiberei. Bei Manticore kamen die dann. Und irgendwann kam halt der Nick und hat gemeint, was ist denn, warum schreibst du eigentlich kein Spielbuch in dieser Ecke? Habe ich auch gedacht, naja, gut, so easy peasy, schreibst du mal so ein Spielbuch runter. Was wird denn schon sein? So schwer kann es ja nicht sein. Und dann habe ich dieses verfluchte Ding gehasst ohne Ende beim Schreiben. Du musst Tabellen führen, du musst Listen machen, du machst irgendwelche Zeichnungen mit kryptischen Pfeilen und Nummern drauf. Und das Ganze muss ja zum Schluss dann auch funktionieren. Das Regeln entwerfen. Und ja, daraus wurde dann ein 600-Seiten-Backstein mit 1200 Sprungpunkten. Und ja.
Ja, wenn dann richtig. Und direkt beim Erstlingswerk dann sowas rauszuhauen.
Ja, ab. Also die Spielbuchprofis haben alle gesagt, ich sei bekloppt. Aber es hat sich halt so ergeben.
Ja.
Und da gab es kein Zurück mehr irgendwann. Ich habe es, wie gesagt, verteufelt, das Ding. Ich wollte es aufgeben und dann habe ich es aber doch durchgebissen. Es kamen geile Grafiken rein. Und jetzt gibt's das Teil sogar schon in Tschechisch.
Okay, aber die Arbeit hat sich garantiert gelohnt, weil das Feedback war doch bestimmt gut.
Ja, also es war durchweg positiv, das Feedback. Den einzigen Mangelpunkt, den ich mir selber so ein bisschen ankreide, ist das noch etwas komplexe Regelwerk. Das habe ich so ein bisschen an die 3W6-Schiene angeknüpft.
Ja.
Und es war einfach so ein bisschen zu aufwendig für ein Spielbuch selber. Aber es funktioniert.
Ja. Also nächstes Spielbuch dann einfacher.
Ja, ist es ja schon.
Ja, ich wollte sagen, ich habe doch da ein Horrorspielbuch noch gesehen, oder?
Ja, ich habe dann 2 Jahre später war das, glaube ich, habe ich 1888, wer ist Jack the Ripper, angefangen. Und die erste Prämisse war halt natürlich, okay, Würfel raus. Ich habe ein Regelwerk entwickelt, ganz ohne Würfeln, mit einer relativ easy Charaktererstellung. Bei dem Buch kannst du dir 2 Charaktere aussuchen, also entweder ein Mann oder eine Frau. Ein Inspektor von Scotland Yard oder eine Prostituierte und versiehst die mit Werten und gehst dann durchs Abenteuer und hast dann so eine Art Vergleichsregelwerk. Macht's wesentlich entspannter natürlich.
Ja.
Und es wurde noch dicker.
Ja gut, aber wenn's die Geschichte braucht.
Ja, es war halt, ich habe halt die ganzen Originaltexte reingepackt, die Briefe, die Polizeiberichte sind drin, Zeitungsartikel und es hat's dann schon ein bisschen umfangreicher gemacht. Und die Jack the Ripper-Thematik ist halt einfach sehr wortgewaltig.
Und man muss natürlich auch gucken, dass man da keinen Bock schießt, ne?
Oh ja. Also da gibt's halt zum Glück beim Verlag Leute, die Spielbücher und vor allen Dingen die Sprungpunkte gegenprüfen. Die machen dann so riesige Flowcharts. Und dann kriegst du halt so nette E-Mails, Kollege, da stimmt irgendwas nicht, geht da nochmal ran. Hat aber den positiven Nebeneffekt, dass zum Schluss wirklich alles funktioniert.
Also das ist dann so gesehen das Lektorat. Ist da ein wenig mit Bastelei verbunden.
Ja, nee,
Ja.
das Lektorat macht wieder jemand anderes. Also das ist wirklich ein Spielbuchprüfer, der sich das Ding zu Herzen nimmt und das funktioniert einfach super. Also
Und
jetzt bin ich am dritten schon dran.
ich wollte gerade fragen, kannst du da schon was sagen oder ist es noch zu früh?
Ja, also das dritte Spielbuch hat den Arbeitstitel The Coven. Geht um Hexen.
Ja.
So viel darf ich schon verraten. Und die bekommen natürlich ein Problem. Also auch die Leute, die das Spielbuch spielen dann später. Mehr möchte ich jetzt darüber noch nicht ins Rennen werfen. Regelwerk ist schon fertig. Das erste Kapitel auch schon fast. Aber
Auch wieder
hat
bei
mir.
Manticore oder?
Ja.
Okay. Ja, das ist
Also
ja.
Spielbücher würde ich echt nur bei Manticore machen, weil die einfach da ein System haben, das funktioniert.
Ich wollte sagen, das ist ja fast die Anlaufstelle Nummer 1 in Deutschland. Und der Nick hat ja da über Jahre jetzt mittlerweile einen guten Stamm und viel Erfahrung aufgebaut.
Ja. Hätte ich ja vorher nie gedacht, dass Spielbücher so eine große Fangemeinde haben. Das ist einfach unglaublich. Also.
Also ich kannte ja noch die alten Lone Wolf, also Einsamer Wolf, die
Ja.
Goldman-Titel waren das, glaube ich, damals. Und als dann die Neuauflage kam, muss ich gestehen, habe ich auch erst gedacht, oh ja, gut, da macht er, ne, vielleicht macht er 100 Stück oder so oder 150 Stück pro Buch. Und dann kann er sich die schön im Schrank stellen und sagen, ich hab's aber gemacht. Aber ich kann mich erinnern an eine Spielmesse, wo ich mich kurz mit Nick unterhalten habe und er gar nicht mehr nachkam, die Dinger quasi aus dem Karton zu holen und die Dinger da unters Volk zu bringen. Also das ist
Ja,
Wahnsinn halt, ne?
ich habe
Und
es ja auch gemerkt, als Asylum rauskam. Das war zur Frankfurter Buchmesse. Das Ding ging weg wie nix. Also ich war da echt baff, dass so viele Leute Spielbücher lesen.
Ja. Also ich sag auch, wenn ich mal so Geburtstage oder sowas habe und ich brauche ein kleines nerdiges Geschenk, dann greife ich auch oft zu einem Spielbuch.
Ja.
Ja, also das ist ein gutes kleines Mitbringsel. Man muss ein bisschen sein Hirn anstrengen, man liest und man hat endlich mal was ohne so ein Bildschirm vor Augen halt auch. Ne? Also,
Ganz genau.
ja.
Du kannst das Ding halt auch zwei, drei, viermal spielen. Du hast immer einen anderen Weg. Das ist das Coole eigentlich. Also wie ein Solo-Abenteuer im Paper and Pen eigentlich. Paper and
Ja.
Pen, Pen and Paper.
Pen and Paper.
Sag's immer falsch rum. Schon seit 85 sage ich es falsch rum.
Jeder hat so sein Handicap oder wie war das?
Ja.
Ja,
Hab da ganz
aber
viele von, aber egal.
Mario, und du sagtest ja gerade, du schreibst ja auch Kurzgeschichten, beziehungsweise hat man ja gesehen in den Anthologien. Wie gehst du denn an die Thematik ran? Weil du schreibst ja kiloweise Bücher und dann kommt jemand und sagt 30.000 Wörter, Zeichen und dann ist Feierabend. Wie funktioniert das?
Klar, ich schreibe sehr gerne dick, sehr gerne viele Seiten, sehr ausführlich. Und die erste Kurzgeschichte war natürlich erstmal ein Schock. Wie kriegst du das hin auf so wenig Platz? Und ich mache meistens eine Rohfassung von einer Kurzgeschichte, schreibe erstmal drauf los, guck, dass er funktioniert, dass er in den Rahmen passt einigermaßen, lösche das Teil dann wieder und schreibe es komplett nochmal neu. Und das gibt dann meistens eine Punktlandung, die auch funktioniert und die mich dann auch ein bisschen so lehrt, naja, du kannst auch kurz schreiben. Fass dich mal kurz, wenn es prägnant wird.
Aber dafür die ganze Geschichte noch mal in die Tonne kloppen?
Das ist eigentlich leider bei Kurzgeschichten ist es meistens so der Fall, muss ich zugeben.
Okay. Also ich meine, ich habe es letztlich auch mit einem Text getan, aber
Aha.
da war ich gerade bei 15.000 Zeichen. Das ist, ja, es, und
Ja.
es tat für jedes Zeichen weh. Ja.
Ja, ich mache das ziemlich oft, auch bei Romanen oder bei Spielbüchern auch. Ja, wenn mir irgendwas dann nicht mehr gefällt oder manchmal ist es auch so, dass man auch eine andere Idee kriegt beim Schreiben und dann muss es halt weg. So
Okay.
bitter es sich anhört, aber es muss dann raus.
Ja. Das ist halt
Es ist ja
leid.
wie, ja,
Ja.
es ist halt wie Es ist halt wie jetzt, keine Ahnung, einer deinen Film dreht. Wenn die Szene versemmelt ist, dann muss die raus.
Ja.
Oder wenn die dich halt nicht irgendwie selber zufriedenstellt. Denn darauf kommt es ja auch an, ne?
Ja, klar. Gehst du denn auch so rabiat vor, wenn du Feedback bekommst, ich sag mal von Testlesern und ich sag mal von drei Testlesern bemängeln zwei jetzt eine Szene, gehst du da dann auch noch mal rabiat dran oder?
Ja klar, deswegen sind es ja Testleser. Die sehen ja die Story aus einem ganz anderen Fokus als ich selber. Und man kennt es ja, wenn man so eine Geschichte 3, 4 Mal überarbeitet hat, wird man blind für gewisse Sachen.
Oh ja.
Und dann ist es ganz heilsam, wenn jemand von außen kommt und sagt mal und dann einfach, hör mal, Kollege, da stimmt irgendwas nicht, das ist blöd oder dann wird es nochmal überarbeitet komplett. Das
Oh
ist
ja,
klar.
das kenne ich. Also im Zuge der Anthologien mit dem Testlesen und dann zum Glück hat das Lektorat dann meistens der Armin Rösler gemacht. Da muss ja nochmal einen ganz besonderen Blick haben und das wird ja schwieriger, je öfters du die Geschichte halt auch gelesen hast, ne?
Ja,
Ähm,
es ist.
man, man merkt dann, du brauchst ein neues Konzentrationslevel für jedes Mal und das kann schon hart werden, ne?
Es ist auch, selbst wenn man die Story weglegt ein paar Wochen und greift sie wieder auf, ist es trotzdem sehr schwer, dann wieder alles zu sehen, alles wieder einzugrenzen.
Also ich hatte so einen Fall zum Beispiel auch mal, dass ich mit dem Christian Günther, Grüße gehen raus, der hatte auch eine Kurzgeschichte für Blutroter Stahl dabei gesteuert. Und ich habe mich so an den Namen von dem Charakter gestoßen. Den fand ich damals als Herausgeber. Ich dachte so, hey, Christian, also sorry, aber der Name geht irgendwie nicht. Aber da habe ich dann hinterher gesagt, nee, komm, er sagt, er will den halten. Alles gut, lass mal drin. Und dann tauchte der Charakter nochmal in einem Roman von ihm auf. Und dann kam ich auch mit dem Charakter wunderbar klar. Ja, also auch da namenstechnisch. Und da habe ich mir dann gesagt, ja, siehst du, war vielleicht doch gut, dass du selber gesagt hast, nee, komm, du bist nicht der Autor. Letzte Entscheidung liegt halt beim Autor. Du gehst jetzt diesen Schritt halt zurück, ne? Und wirfst dann mal noch mal einen anderen Blick drauf. Und das hat sich in dem Fall auch gelohnt. Aber
Ja, das lohnt sich immer. Ja.
ne? Und ja, und dann, wo ich ja ganz fasziniert war, das musst du mir mal verraten, wie kommt man im Jahr, ich sag jetzt mal einfach 22, 23 auf die Idee, einen Cyberpunk-Roman rauszubringen?
Ah, ja. Gute Frage.
Gut.
Also mit Cyberpunk habe ich ja angefangen. Das müsste so um 85 rum gewesen sein. Da kamen ja auch ein paar gute Filme raus. Da kam das Cyberpunk 2020 raus. Geniale Bücher von Gibson. Und da habe ich es immer so mit mir geschleppt, die Jahre über.
Ja.
Und wir haben auch permanent gespielt, die ganze Zeit. Und dann fing ich irgendwann an zu schreiben und das war dann mehr so Richtung Horror. Und dann kam das Cyberpunk 2077 raus.
Ja.
Das Spiel, wofür ich mir extra eine Konsole gekauft habe, weil ich mir gesagt habe, okay, jetzt endlich ist es soweit. Und dann, ja, das hat dann wie so ein Rausch ausgelöst. Und dann habe ich direkt angefangen zu schreiben, hab die Sachen aus der Schublade geholt, die ich schon seit 20, 25 Jahren da drin liegen habe, hab den neuen Anstrich verpasst und hab mal da einfach mal den. Nein, das war erst eine Kurzgeschichte, richtig, genau. Das war erst eine Kurzgeschichte. Und bei Elvis hat das Gebäude verlassen zum Beispiel. Da sind ja auch so kleine Cyberpunk-Anklänge schon drin. In der Story.
Ja.
Dann habe ich noch eine zweite geschrieben. In Der unmögliche Mord. Da wurde es auch schon ein bisschen mehr cyberpunkig. Und dann kam es dann dazu, dass ich endlich meinen sehnlichsten Wunsch mir selber erfüllt habe und einen kompletten Cyberpunk-Roman geschrieben habe. Shinigami, der sich inzwischen zu einer Trilogie entwickelt, tatsächlich.
Ja.
Es war dann einfach mein persönliches Bedürfnis. Ja. Ich fand es so geil, dieses Setting auch im Spiel wiederzufinden. Und dann habe ich die Bücher nochmal rausgeholt, die von Gibson, das von Dick. Und hab dann einfach gesagt, jetzt ist es soweit. Also wenn du das jetzt nicht machst, machst du es nie. Das war der Grund.
Ja, Magst du uns ein bisschen was von deiner erschaffenen Cyberpunk-Hintergrundwelt mal erzählen? Weil ich meine, da
Ja, klar,
gibt's
gerne.
ja viele Ansätze. Und wie ich ja lernen musste, Cyberpunk ist ja nicht gleich Cyberpunk.
Ja, es ist eigentlich ein sehr, sehr breit aufgestelltes Genre. Du hast
Genau.
einmal die Retro-Schiene, die Low-Tech-Schiene, dann hast du halt wirklich den KI-gesteuerten Hightech-Wust noch oben drüber, hast was Dystopisches, hast Horrorelemente drin. Und ich habe mich da eigentlich eher auf einen klassischen Cyberpunk konzentriert, wie man ihn zum Beispiel ganz profan in Blade Runner wiederfindet, in Ghost in the Shell, Akira, so diese Sachen, die ich auch liebe. Und habe mir allerdings gedacht, okay, die Leute rennen rum, haben Prozessoren in den Köpfen, haben Cyberware eingebaut, versuchen sich mehr oder weniger durch eine dystopisch-düstere Welt durchzuschlagen, bauen den Cyberspace einfach anders. Da habe ich einfach mal so ein bisschen die japanische Mythologie angeguckt und habe mir gedacht, hey, cool, das passt ja eigentlich ganz gut, um Cyberspace zu kreieren. Und dann kam so die Idee dazu, wir haben jetzt heute und auch früher schon Religionen, die Götter verehren. Warum sollten diese Götter zum Teil nicht beschlossen haben, in den Cyberspace zu gehen, um eine neue Anhängerschaft zu finden? Dann sind wir mal ehrlich, die klassische Religion ist eigentlich nicht mehr populär.
Nein.
Und wenn ich jetzt so ein Gott wäre, würde ich einfach sagen, okay, ich gehe in den Cyberspace, digitalisiere mich und baue mir meinen eigenen Pantheon und ziehe mir auf der digitalen Ebene neue Jünger. Die haben ja dann ganz andere Medien zur Verfügung, ganz andere Möglichkeiten, die Leute zu erreichen. Und dann habe ich noch das Tamra Mae gefunden. Das ist das Buch der glücksbringenden Katzen. Das hört sich jetzt sehr strange an, muss ich sagen, ja. Aber auch das beschreibt göttliche Wesenheiten, die früher sich in Katzen manifestiert haben. Und die sind einfach in den Cyberspace gegangen, haben ihren eigenen Pantheon gebaut. Und ich muss wirklich sagen, als ich es durchgelesen habe, ein Horrorroman ist gegen diese Katzenkinderfasching, ja. Also was die da für Konstrukte errichtet haben schon damals. Berge gespickt mit Klingen, wo die Seelen der Verstorbenen nach unten kriechen müssen, um geläutert zu werden. Meine Aufgabe war halt dann, das Ganze in den Cyberspace zu bauen und Cyberpunk-mäßig zu machen. Deswegen kommt auch in Shinigami eine Katze vor, die auch sehr wichtig ist und die gewisse Fähigkeiten hat. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als eine KI. So musst du das sehen. Es ist eine KI mit besonderen Fähigkeiten, die auch ihre eigenen Ziele verfolgt und sich dann in den Reigen der Charaktere, die ihr Abenteuer bestehen, mit einfügt.
Also du hast im
Hört sich
Prinzip
jetzt ein bisschen wie an vielleicht, aber
Ja, gut, du hast die Katze sehr wahrscheinlich frei rumlaufend gestaltet, beziehungsweise die hat im Prinzip Zugriff auf ihr Wissen über, ich sage jetzt mal Wi-Fi, Funk, wie auch immer, nehme ich an, oder?
das muss man sich so vorstellen, dass das Tier selber, also Tiere sind ja in Cyberpunk sehr rar. Hunde sieht man so gut wie überhaupt nicht und wenn, sind sie super teuer. Es gibt noch vereinzelt Katzen. Sieht man ja auch, wenn man Filmen kommen Katzen manchmal sehr gerne vor, die dieses Genre bedienen, weil sie einfach so eine Art Seelenträger sind. Und ich habe denen einfach den Tieren selber, damit sie überhaupt in dieser Welt überlebensfähig sind, die haben natürlich auch einen Prozessor eingebaut. Und die, nennen wir es, Entität der Göttlichkeit hat einen Weg gefunden, um sich in diese Katze einzuspeisen. Wird aber alles in dem Buch erklärt, wie das dazu kommt. Sprich, die Charaktere bauen Scheiße. und öffnen etwas, was sie eigentlich nicht hätten öffnen sollen. Und fortan kann natürlich diese Entität die Charaktere unterstützen, sofern sie das denn will. Und sofern sich die Ziele decken.
Auf welchem Tech-Level hast du deinen Roman gesetzt?
Ich habe da so eine Mischung aus Retro-Tech. Sprich, du gehst auf den Schrottplatz, holst da die Teile und baust daraus irgendetwas Neues. Plus neu entwickelte Sachen, plus Hightech dabei, die sich dann so letztendlich ein bisschen vermischt. Also in Cyberpunk wird da grundsätzlich nichts weggeworfen, was Technik ist. Da wird lieber was Neues draus gebaut. Und da verwebt sich das so ein bisschen. Also ich habe alles.
Okay, dann
Du hast so die
Cyberpunk.
smart verlinkten Sachen auch und du hast Cyberware natürlich, klar. Du hast Cyberoptik. Du kannst Scans ausführen. Haben wir übrigens alles in Pen-Runden ausprobiert, dass es auch wirklich Hand und Fuß hat.
Du hast ja auch in Cyberpunk lebt ja auch viel von, ich sag mal jetzt Ober- und Unterschicht und Macht der Konzerne. Bedienst du das auch oder ist das nur so eine so ein Sidekick oder so? Es ist halt da oder spielt es eine größere Rolle?
Ja gut, also die Charaktere, auf die es ankommt in den Büchern, die kommen von der Straße. Einfach weil Cyberpunk von der Straße lebt. Es ist eigentlich der Bodensatz, der aufbegehrt. Es ist ja auch dieses revolutionäre, sag was wieder, Genre, das wirklich umstürzen will, das unterdrückt ist und aufbegehrt. Und genau das möchte ich auch darlegen. Also es gibt Konzerne, es gibt Megakonzerne, die überschweben so alles. Es wird auch gegen Megakonzerne gekämpft. Es gibt die klassischen Runs in dem Abenteuer. Aber letztendlich geht's um die Charaktere selbst und um ihr eigenes Dilemma, in dem sie sich verfangen.
Du
Es ist,
hast.
ja.
Ja, bitte.
Gut.
Okay. Du hast ja bei Cyberpunk, ich sag mal, Gewalt deutest du ja gerade auch an, spielt ja eigentlich auch viel mit. Wie sieht's denn da aus? Also sagst du so, ist halt notwendiges Übel oder war halt gar nicht ausweichbar?
Beides würde ich sagen. Also klar ist natürlich, wenn die angeheuert werden, um irgendeinen Run auszuführen, wird es auch in aller Regel zu Gewalt kommen. Es ist Gewalt natürlich nicht die Essenz dieser Story, sondern wie du schon sagst, es ist ein notwendiges Übel. Manchmal ist es aber auch nicht zu umgehen, wenn gewisse Dinge passieren. Also da geben sich die Leute von der Straße und die Konzerne nix. Wenn es drauf ankommt und der andere nicht willig ist, dann wird halt einfach der Hebel angesetzt, um zu dem Ziel zu gelangen, das man erreichen möchte. Es gibt aber auch sehr oft andere Möglichkeiten und andere Wege, die auch die Charaktere einschlagen. Es ist, wie gesagt, es ist ein Stilmittel, das du unbedingt brauchst in Cyberpunk. Da führt kein Weg dran vorbei. Und es geht aber auch maßgeblich um die Persönlichkeiten der Hauptfiguren, die sehr, also ich wage zu behaupten, dass sie sehr ausführlich erklärt werden und die so ihren eigenen Weg gehen müssen und eigentlich das Hauptziel haben, zu überleben. Die wollen gar nicht die Weltherrschaft oder irgendwie einen kompletten Konzern stürzen. Die haben zwar manchmal auch so Ideen, dass man das machen könnte, aber letztendlich läuft das Ganze meistens auf etwas anderes hinaus. Es ist eigentlich eine sehr tragische Story auch. Und das ist auch Cyberpunk. Cyberpunk ist eigentlich sehr tragisch.
Ja, Cyberpunk kann echt tragisch sein. Ja gut, gewalttätig. Du kannst viel mit diesem Machtgefühl auch rumspielen. Oder aber auch mit Träumerei kannst du auch viel machen. Wie du ja gerade
Genau.
sagtest, ne, die Charaktere haben ja vielleicht auch nur den Traum, ihr Stadtviertel, sage ich jetzt mal, unter Kontrolle zu bringen und da sich auszuleben. Also so dieser klassische Gänger zum Beispiel oder Gangboss und so.
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Ich meine, so weit gehen die Charaktere gar nicht mal in dem Buch. Die wollen eigentlich ihr Leben leben. Die wollen keinen großen Luxus, die wollen die Sachen haben, die sie brauchen und wollen einfach in Ruhe gelassen werden.
Und jetzt kommt ja für mich sogar was, wo ich sage, Chapeau, Hut ab, hätte ich nie gedacht. Dann gab es für dich Ende letzten Jahres fürs Cyberpunk-Schreiben eine Auszeichnung.
Ja, das habe ich auch von den Füßen gerissen, ehrlich gesagt. Ich weiß das noch heute, also wirklich, als ich erfahren habe, dass Shinigami den Scouts Award gewonnen hat in der Kategorie Science Fiction, war ich gerade auf dem Baby Metal Konzert in Offenbach, stand vor der Bühne, war so eine kleine Umbaupause und denk so, was? Weil Science Fiction ist ja wirklich ein mächtiges Genre mit Leuten, die das wirklich schon, keine Ahnung, 1 Million Jahre schreiben. Und naja, die meisten Leute, die sich in dieses Genre stürzen, die werden wohl eher Raumschlachten, unendliche Weiten, Weltraum, fremde Planeten im Auge haben. Und Cyberpunk dümpelt so ein bisschen, es meandert so auf dem Boden herum. Und ja, es war eine mega Überraschung. Hat mich tierisch gefreut. Hätte ich nie gedacht. Aber jetzt ist es soweit.
Ja, es ist, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Also dazu nochmal Glückwunsch. Also mich hat es
Dankeschön.
auch überrascht.
Vielen Dank.
Ja, also den Award kenne ich ja auch, gerade wegen den Anthologien. Und die anderen Kategorien gucke ich mir natürlich auch immer sehr interessiert an. Und das hat mich dann wirklich überrascht, vor allen Dingen, weil du ja, wenn du die Longlist und die Midlist und so gesehen hast von dem Award, da waren ja. Also aus meiner Sicht jetzt, ohne das jetzt erwähnen zu meinen, aber da war ein Titel halt drauf, den ich eher eine Chance eingeräumt hätte.
Ja, ich
Aber
auch.
dass es dann so gekommen ist, war auch klasse. Und das war dann so für mich auch der Antrieb zu sagen, naja, dann wandert dieses Buch mal bei mir auf den Stapel. Da muss ich dieses Jahr auch noch fleißig alles ablesen. Da hat sich so einiges angesammelt. Aber du sagtest ja, hast ja schon den Nachfolger, glaube ich, rausgehauen, Teil 2, ne? Und
Teil 2
ja.
BioWare ist
Ja.
rausgekommen dieses Jahr. Und am dritten Teil Manifest 13 schreibe ich gerade. Und es gab tatsächlich jetzt auch, oder es kommen jetzt auch Heftromane raus. In
Okay.
diesem Setting.
Ja, auch von dir oder?
Ja. Also der erste, es ist so eine Art, ja, ich will nicht unbedingt sagen Prequel, aber da werden einzelne Charaktere, die vielleicht mal aufgetaucht sind in den Büchern, werden fokussiert. Die bekommen ihre Basis und da wird dann auch eine zusammenhängende Geschichte erzählt. Das erste Heft heißt Chrome Runners Volume 1 Racer. Ist auch ein ganz besonderer Charakter. Den habe ich zwar fast 2 Jahre in unserer PvP-Runde gespielt. Netrunner. Und die Figur hat jetzt ein eigenes Heft bekommen.
Und da habe ich wieder das
Ja.
Problem, ich bin so schnell beeinflussbar und kaufwillig. Also hier hast du schon mal wieder jemanden, der zuschlagen wird.
Ja, da hat der Hack funktioniert, oder?
Ja, eindeutig, eindeutig. Das war ja auch, Cyberpunk war ja auch für mich damals der Start, mit den Anthologien, die ich herausgebracht habe. Ich hatte ja 13 Fieberglasträume mit dem Frank Hebben zusammen gemacht. Und effektiv ist die Anthologie ja entstanden, weil ich ja im Buchladen stand und wollte was Cyberpunkiges zum Lesen haben. und sah dann die x-hundertste Auflage von einem Gibson-Roman und mehr auch nicht. Und dann bin ich irgendwann nachmittags am Rechner gesessen und habe mir gedacht, das kann das nicht sein. Und habe dann ein paar E-Mails rausgeschickt und hatte dann innerhalb von ein paar Stunden hatte ich dann die komplette Autorenschaft, ich hatte den Verlag und alles stehen und saß dann auf einmal hier und dachte mir, cool, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, ja. Und das war dann im März 12 und März 13 ist sie ja damals dann erschienen. Ja, da sind auch heute immer noch Geschichten bei, wo ich sage, da ziehe ich dann zum Beispiel immer noch Ideen für Shadowrun oder Cyberpunk Rollenspielrunden.
Definitiv.
Ja, man muss zwar aufpassen, dass dann die anderen nicht unbedingt die Bücher oder Kurzgeschichten kennen, aber gut geklaut ist ja halb gespielt. Also von daher,
Ja, das kann man ja
ja,
anpassen ein bisschen.
genau. Ne? Du zockst aber auch zurzeit noch Cyberpunk, also das Rollenspiel.
Ja, klar,
Ja.
logisch. Also wir spielen aktuell fast wöchentlich in einer Online-Runde Cyberpunk Red.
Ja.
Und aktuell mache ich die Spielleitung. Wir machen das aber so reihum. Also jeder macht so seinen Plot. Und wenn der fertig ist, kommt der nächste dran. Funktioniert super. Und macht auch nach den ganz vielen Jahren immer noch einen Heidenspaß.
Ja, habt ihr die amerikanische Ausgabe oder nutzt ihr die deutsche Ausgabe?
Die Deutsche.
Also Grüße an Mario. Mehr Bücher, bitte. Ja.
Nee, also ist auch, finde ich, die haben ganz gut das System modernisiert. Es basiert ja auf das 2020er.
Ja.
Und das haben sie eigentlich ganz gut hochgezogen, muss ich sagen.
Ja gut, das alte 2020 kenne ich auch. Ich hatte aber dann nicht den Sprung damals auf diese Version 3 gemacht.
Okay.
Die habe ich außen vor gelassen, weil ich damals dann auch mitgekriegt habe, wie die zerrissen wurde. Und da habe ich mir gesagt, nee. Und ich hatte noch zu viel damals noch mit Shadowrun an der Mütze. Das ist ja so im Rollenspiel zumindest ein Beineinstieg in dieses Cyberpunk-Genre, wobei es ist ja mehr so Fantasy-Punk, wenn man es mal ganz genau nehmen würde. Da scheiden sich auch so ein wenig die Geister. Ja, und
Oh ja.
ein William Gibson ist zu Shadowrun auch nicht immer gut zu sprechen. Es gab da mal so ein paar Interviewfrequenzen, die waren lustig. Ja, also,
Ja.
ja. Aber man muss halt sagen, auch wenn man dem kritisch vielleicht gegenübersteht, aber es hat dem Genre natürlich auch ab und zu auch gut getan. Klar, man muss jetzt nicht immer Elfen und Orks dabei haben und aber es gibt auch wie du vorhin da sagtest, in Cyberpunk-Romanen ja so viel Möglichkeiten. Also, was ich schon so unter dem Cyberpunk-Label gesehen habe, ob Zombie-Romane, ob irgendwas mit Weltraumstationen, mit Aliens und ja, also.
Ja, das ist ja auch wirklich das Schöne bei Cyberpunk. Du kannst dir eigentlich deine eigene Welt bauen, unter gewissen Regeln natürlich, aber du kannst dann so Sachen wie, ja, gut, Shadowrun benutzt Magie, aber eigentlich ist Magie auch nichts anderes als ein guter Hack.
Ja,
So.
genau.
Da sehe ich so ein bisschen die Parallele drin. Natürlich war klar, die eingefleischten Cyberpunker, die hätten niemals mit der Zange Shadowrun angefasst. Und das war so mein Meister aus Mannheim damals,
Ja.
wo ich eigentlich Cyberpunk das Rollenspiel kennengelernt habe, der hat auch gesagt, wenn du mit Shadowrun ankommst, dann kannst du gleich wieder nach Hause gehen.
Okay. Ja, gut,
Und
bei
damals
mir.
habe ich noch gesagt, okay, was ist denn das Shadowrun? Keine Ahnung.
Ja, bei mir war es so, ich habe Rollenspiel mit DSA angefangen. Also da gab es ja damals in Deutschland effektiv DSA oder D&D. Bei uns war halt Fedes und die haben massig DSA im Regal stehen gehabt. Also haben wir mit
Klar.
DSA angefangen. Und bei uns war gar nicht dann die Wahl zu sagen, wir machen Cyberpunk oder wir zocken Shadowrun, weil wir sind irgendwann mal in einer Zeitschrift auf Shadowrun aufmerksam geworden. Und dann haben wir das, damals die Version 2, haben wir noch mit Postkarte bestellt. Also schön so
Klasse.
Formulärchen ausfüllen, auf Postkarte kleben, noch so schön zum Postladen hinlatschen und Briefmarke drauf. Und ich weiß gar nicht mehr, 4 Wochen später oder was war das Buch da?
Aha.
Bis wir dann halt, ich weiß gar nicht, 2 Jahre später oder sowas, dann bei uns in der Nähe einen Rollenspielladen bekamen, der dann auch Shadowrun und auch Cyberpunk und so hatte. Wobei ich halt sagen musste, das Genre an sich, da habe ich auch den klassischen Einstieg gemacht. Ich habe mir damals, mein erster Cyberpunk-Roman war die Neuromancer-Trilogie. Die habe ich mir seinerzeit noch in Bonn auf dem FanCon geholt, bei diesem Gebrauchtbuchhändler, der da immer stand. Und der hatte noch diese drei Einzelbände halt da stehen. Da hatte ich mir die mitgenommen halt. Das war dann so der klassische Einstieg, ne? Was dann halt dann noch so alles folgt, es gibt ja dann halt unendlich, ne? Von Bruce Sterling, Neil Stephenson und wenig noch alles, ne? Also,
Super Sachen jetzt da.
gibt da auch ein paar deutsche Autoren, die da wirklich gutes Zeug schreiben. Teilweise die Stories vom Frank Hebben zum Beispiel. Der Christian Günther hat Cyberpunk einiges Gutes geschrieben. Jetzt dein Roman, den habe ich den ersten Teil ja angefangen. Da bin ich bis jetzt auch sehr zufrieden mit.
Ja, freut mich.
Es gibt immer wieder Perlen, aber die muss man leider auch suchen, weil sie manchmal auch gar nicht unter diesem Label mehr vertrieben werden, ne? Cyberpunk.
Ja, das habe ich ja auch gemerkt, als ich das Buch raus hatte, habe ich mich mit der Jacqueline Meyerhofer unterhalten zum Beispiel. Und die, ach ja, ich schreibe auch Cyberpunk. Ah, okay. Und dann kam der Oliver Borchers dazu. Ah, ich schreibe auch Cyberpunk. Guck mal, das habe ich geschrieben. Ah, und dann hatten wir so einen kleinen Kreis. Und dann haben wir beschlossen, wisst ihr was, wir machen eine Cyberpunk-Anthologie. Da arbeiten wir jetzt schon eine ganze Weile dran mit 12 Autorinnen und Autoren, die ihre Geschichten beigesteuert haben und die kommt wohl auch dieses Jahr irgendwann raus nach knapp 3 Jahren Arbeit. Und da sind auch Leute dabei, von denen ich gedacht hätte, okay, die schreiben nie Cyberpunk, aber sie schreiben Cyberpunk. Verhelle zum Beispiel, die Isa Theobald. Und das ist eigentlich, ja, es kommt so langsam raus, ja, dass viele Leute auch schon was mit dem Genre zu tun haben.
Wenn man mal guckt, man kommt ja eigentlich auch gar nicht drum rum. Wie du ja vorhin sagtest, zum Beispiel Ghost in the Shell, haben sehr viele den Film oder die Serie gesehen.
Ja.
Ob du jetzt die Gibson-Romane hast, ob du jetzt Cyberpunk 2077 hast, dann gab es ja von Shadowrun diverse Spiele auf diversen Spielekonsolen, zum Beispiel auch
Ja, genau.
Kartenspiele, dann gibt es dieses das Cyberpunk-Rollenspiel jetzt neu. Also es ist ja immer wieder mal was. Es gab ja auch bei Heidelberger diverse Brettspiele mal in die Richtung, also so Netrunner. Also es ist ja immer wieder mal, sind da ja ein paar Perlen zu finden. Also das Genre ist effektiv nicht tot zu kriegen, ne?
Nee, das nicht. Es dümpelte so viele Jahre vor sich hin, hatte ich das Gefühl. Weil ich sagen muss, dass Shadowrun an sich würde ich als populärer empfinden.
Ja, ist es.
Als jetzt die klassischen Cyberpunk-Sachen. Ich meine, weil dieser Fantasy-Aspekt noch dabei ist und die Magie und alles. Viele kommen ja vom Schwarzen Auge oder von D&D. Und da ist der Bezug vielleicht auch größer.
Ja, wobei man halt sagen muss, auf Conventions zum Beispiel, du findest auch eher Anschluss zu Shadowrun, weil die Fanbase halt auch größer ist, ne? Und
Ja, genau.
der Mario Truan tut zwar sein Bestes, aber er kann natürlich nicht so präsent sein wie zum Beispiel Pegasus mit Shadowrun.
Ja, klar, logisch.
Wobei natürlich ich jedem immer empfehle, spielt beides. Ne? Also spielt beides und mixt das Zeug oder sucht euch dann euren Favoriten, aber stempelt nicht das eine direkt ab. Ne? Ich meine, ich habe
Ja, du
jetzt.
kannst es auch ganz gut mixen. Das geht ja leicht. Das ist ja
Genau.
überhaupt kein
Ne?
Problem.
Ne? Und Ich habe auch zum Beispiel mit Shadowrun, ich habe die ersten guten 7, 8 Jahre, die ich das gespielt habe, habe ich zum Beispiel immer menschliche Charaktere gespielt. Keine Decker, damals hießen sie ja noch Decker, und keine Magiebegabten. Ja, also ich habe am den ersten Charakter, den ich gespielt habe, das war der Regelbuch 2 Rigger, der da drin war. Und den habe ich, glaube ich, 5 Jahre gespielt. Aber auch sehr intensiv. Also wir haben damals eine Runde gehabt, donnerstags, freitags, samstags zocken, und der wurde auch des Öfteren zusammengeschossen und so war es nicht alles. Und nach 5 Jahren habe ich dann gesagt, okay, jetzt brauche ich auch mal ein bisschen Abwechslung. Und dann habe ich mir einen menschlichen Go-Gänger gemacht. So ein bisschen inspiriert von diesem Don Camillo-Film mit Terence Hill, also so vom Aussehen her halt, ne? Und ja, auch Don Camillo genannt dann halt, ne? Und ja, den habe ich dann auch etliche Zeit gespielt. Und dann fing es halt so an, dass man dann auch so ein bisschen diese Magie, und dann habe ich auch mal einen Ork oder einen Troll und so gehabt. Da kam schon krudes Zeug bei rum, was ich da hatte, ja. Also da
Ja,
kannst du ja vieles
aber
zocken,
guck.
ne?
Aber guck dir mal jetzt im 2077 die Animals an. Das sind eigentlich Orks.
Ja.
Also fast wieder.
Ja, ne, ich meine,
Also du kannst es wirklich schön mischen, ja.
wenn man einen guten Einblick haben will, dann, und man will mal schnell was konsumieren, dann kann man auch mal in die Serie Edge Runners reinschauen. Muss sich aber bewusst sein, dass die ein bisschen gewaltorientierter ist als anderes Zeug.
Wobei ich sagen muss, dass mich die Serie geil gemacht, klar, aber die hat mich ein bisschen enttäuscht.
Okay.
Weil die Story ist doch recht einfach gestrickt.
Ja.
Also.
Ja, gut, man würde so sagen, sie ist schnell zusammengeklöppelt. Ja.
Ja,
Ja.
ja.
War so den Hype ausnutzen, aber wenn du jetzt wirklich den Anfang mal so ganz schnell und minimal, also minimalistisch ein bisschen machen möchtest, dann hast du da schon was.
Ja.
Oder man greift zu den Comics. Na, zu den Cyberpunk
Das geht.
2077 Comics. Da
Du
gibt's
kannst
ja.
aber auch Altered Carbon kannst du gucken.
Ja.
Da hast du auch eine sehr schöne Serie.
Wobei sie leider die dritte Staffel nicht gebracht haben.
Ja, das hat
Na,
mich auch ein
also
bisschen
das dritte
abgenervt.
Buch, ja. Aber es gibt ja dann was Animiertes noch.
Genau, also ein Film, ne?
Genau.
Ja, der ist eigentlich auch gar nicht schlecht gemacht.
Nee, der ist gut.
Ich mag ja eh die japanische Mythologie und da hat er so ein bisschen reingespielt, so ansatzweise. Nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, aber naja. Aber ja, also die Ghost in the Shell-Serien, die Anime-Serien, die sind auch
Ja.
sehr gut gemacht.
Wobei auch zu Carbon sollte man eventuell sonst auch mal seine Ohren auf die Hörbücher werfen. Die sind auch sehr gut gemacht. Ja.
Das habe ich noch nicht probiert. Ich habe nur das Buch selber habe ich gelesen, das
Ja.
erste. Und ich fand halt auch diese Idee, die dahinter steckt, die fand ich sehr geil.
Ist die,
Mit
ja?
diesem, genau, ich denke, ja.
Also die Hörbücher kann ich da auch noch empfehlen. Also die gibt's auch immer wieder mal im Sale halt. Da sollte man dann echt mal zugreifen.
Das werde ich mir mal machen. Aber ich bin eigentlich kein Hörbuchfan. Muss ich ehrlich zugeben. Ich lese lieber die Bücher, weil ich dann so nebenbei meine eigene Welt wieder aufbauen kann.
Ja.
Aber vielleicht versuche ich mal ein Hörbuch. Mal gucken.
Also ich habe jetzt Hörbücher vermehrt jetzt seit 2, 3 Jahren so für mich entdeckt. Vorher habe ich auch jede Menge mal an Baumversionen weggeknallt. Also da gingen dann auch schon mal so 80, 90 Bücher im Jahr durch. Aber es ist bei mir auch aufgrund halt meiner schlechten Augen nicht immer so einfach. Deswegen habe ich dann irgendwann auf Hörbücher mal umgestiegen. Habe aber auch in dem Fall auch Hörspiele für mich entdeckt. Ja, und da gibt's auch einiges Tolles, aber leider nicht wirklich viel Cyberpunkiges. Ich habe da jetzt noch nicht so den Treffer gelandet, sage ich jetzt mal. Es gab mal Cassandra Run. Das war eine Produktion, ich glaube, aus Nürnberg, irgendwo von einem Radiosender, 3 Teile oder 4. Und dann gab es noch mal eine 5-teilige, aber da weiß ich den Namen jetzt leider nicht. Also das waren so zwei Serien, die Die kann man auch schnell mal ergoogeln. Also das findet man immer noch. Aber ansonsten ist das ein wenig totes Gebiet, sag ich jetzt mal, ne?
Ja, vielleicht ändert sich das ja wieder.
Ja.
Ich meine, es geht da kommt langsam, aber es kommt immer mehr, finde ich. Oder vielleicht habe ich auch bloß einen Fokus drauf. Ich weiß es nicht. Das kann auch sein. Es ist, ja, aber.
Hast du denn mal aus den Cyberpunk-Büchern schon mal live gelesen?
Ja, klar, logisch. Ich habe auf der FARC habe ich gelesen schon.
Ja.
Ja, diverse Veranstaltungen auf Karlsruhe schon. Dann habe
Okay.
ich auch online gelesen mal auf Facebook.
Ja.
Wobei das auch so eine Sache ist, ja. Es ist die meisten, ich weiß, ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob das, was die beste Plattform ist, um eine Online-Lesung zu machen. Zum Beispiel.
Das kann ich dir auch nicht sagen. Da bin ich auch nicht mehr im Thema.
Lyrik.
Ich hatte mal an Lesungen beim Thorsten Küpper, Grüße gehen auch daraus, mal mitgemacht in Second Life und aber ich weiß
Stimmt, da
nicht,
waren wir auch, ja.
genau, da waren wir auch mal. Aber für mich ist so dieses Live vor Ort immer noch das Beste. Ne?
Ja,
Und
definitiv.
ne, da habe ich auch eine hohe Schlagzahl. Ich hatte letztlich mal so mit einem Freund überlegt, wie viele Lesungen das so über die Jahre mal waren. Also so auf den Buchmessen und Rollenspieltreff und. Also ich komme auf eine gute dreistellige Zahl mittlerweile.
Das ist
Und
ordentlich.
ja, also da war schon einiges dabei. Ich mache es auch immer wieder noch gerne, weil du da halt auch mal so ungefiltert auch das Feedback bekommst. Also
Ja.
ne, dann kommen die Leute vielleicht mal hinterher oder wenn du so Fragen auf einmal kriegst oder du merkst halt, sind sie jetzt interessiert oder nicht. Also ne, was ist?
Also mein Dilemma bei Live-Lesungen ist immer die, du suchst ja dann so ein Kapitel raus, was du vorlesen willst, erzählst ein bisschen was darüber. Und bei mir ist es halt immer so, kurz bevor ich anfange zu lesen, denke ich mir, ist es jetzt wirklich das richtige Kapitel für die Lesung oder soll es vielleicht nicht doch ein anderes nehmen? Und da hadere ich immer so ein bisschen, aber meistens nehme ich dann doch das andere. Und hat aber geklappt bisher immer, ja, also.
Okay.
Und schön sind halt auch die Gespräche hinterher, die sind meistens interessanter als die Lesung selber, weil du dann wirklich auch erfährst, was die Leute darüber denken und wie das Ganze rübergekommen ist. Ob du auch die Story transportieren kannst, das erfährst du ja dann direkt.
Ja, genau. Also dieses direkte Feedback. Ich glaube, da kann man viel rausziehen, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und da kann man eigentlich auch jeden Zuhörer oder Zuhörende nur bitten, geht hin, sagt eure Meinung. Zur Not schüttelt auch die Hände und macht mal ein Selfie oder so. Da sind die alle meistens für zu haben, die Autorinnen.
Ja.
Ne? Aber gebt Feedback, sprecht drüber, weil das hilft auch den Autorinnen weiter. Das ist so. Ich meine,
Definitiv.
ich hatte schon Lesungen mit zwei oder drei Zuhörenden, wo du dann da saß und dir dachtest, schade eigentlich. Konnte ich teilweise nicht verstehen, also zumindest aus dem Bereich, also den Textbereich, den ich dann so mitbekommen habe. Ich habe aber auch schon Lesungen gehabt von großen Autoren, wo die Räumlichkeiten dann mehr oder weniger aus allen Nähten platzte. Und ich mir dachte, naja, überbewertet. Ja, also kaufe ich mir nicht.
Ja,
Ist, ne, ist, ich
es ist
meine.
halt auch immer so ein bisschen Roulette-Spiel. Also ich habe sehr viele Lesungen auch mit anderen Leuten zusammen gemacht. Und du hast ja dann vielleicht einen vor dir sitzen oder 100. Und dann muss natürlich die Leute packen. Es ist natürlich auch klar, wenn jetzt viele für eine bestimmte Person kommen, dass die dann einfach nur drin sitzen, um dir einfach nebenbei zuzuhören. Und wenn du die dann noch packen kannst, dann ist es natürlich ein schöner Moment.
Genau. Ja. Nee, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Buchcon in Dreieich bin, war es ja meistens, ich sag mal, vier oder fünf Leselinien nebeneinander herlaufen. Klar, ich habe auch mal so ein, zwei Autoren, wo ich sage, da gehe ich auf jeden Fall mal rein, weil ich auch mal das neue Buch so ein bisschen mitkriegen möchte. Ich gucke, was ist. Meistens nehme ich dann den Autor oder Autorin, die mir dann gar nichts sagt. Wo ich dann sage,
Ja.
habe ich noch niemand von in der Hand gehabt, habe ich noch nie gelesen. Wenn ich dann so die Wahl hätte, ne, ich sage jetzt mal an Andreas Eschbach, Markus Heitz und dann jemand Unbekanntes, dann gehe ich zu dem Unbekannten. Weil nichts gegen Heitz oder Eschbach, aber da kenne ich genügend Bücher von und die kann ich auch jederzeit mir eine schnelle Info halt auf YouTube oder Twitch reinziehen und was ich bei dem Unbekannten dann halt nicht habe, ne? Und da habe ich schon
Ja.
wirklich Perlen gefunden oder so durch Empfehlungen, ne? Wie oft bist du mal auf dem Kon im Gespräch und dann hörst du auf einmal, greif mal zu und du stehst dann da und denkst dir, was ist das? Und dann, naja, greift dieser Kaufzwang. Und dann landet wieder was im Rucksack, ne? Und das ist aber dann meistens
Ja,
auch gut,
aber
ne?
meistens findest du dann schöne Sachen,
Mhm.
wo du nie drauf gekommen wärst.
Ja.
Es muss nicht jemand Bekanntes sein, ja. Es gibt so viele Leute, die eigentlich in der Masse untergehen, die sogar schreiben und die unterstützt gehören.
Ja.
Da ist zum Beispiel Dreieichkon, Bukon, das sind so die Veranstaltungen, wo du wirklich sagen kannst, da kommt auch mal jemand zum Zug, der nicht 5000 Bestseller geschrieben hat.
Deswegen bin ich ja auch bei Filmen immer so der Meinung, wir brauchen jetzt nicht schon wieder irgendwie ein Reboot, sondern greift euch doch lieber einen Roman oder eine Kurzgeschichte von jemandem, der vielleicht noch nicht so auf dem Schirm ist und gibt der Sache doch mal eine Chance. Ja, ich meine,
Das wäre schön.
ist natürlich mit, ja, ist natürlich mit Risiko verbunden, weil du natürlich was irgendwann schon mal vor 10 oder 15 Jahren funktioniert hat, sehr wahrscheinlich wieder Leute ins Kino lockst. Aber mich
Ja.
zum Beispiel nicht mehr. Also, ne, wenn ich dann jetzt für die Woche meine beiden News gehört habe, Matrix 5 kommt und Blade kriegt einen Reboot,
Oh. Also Matrix ist eigentlich ausgelutscht.
ja.
Und Blade, da war der erste Teil cool.
Ja.
Der legendäre Blutregen in der Disco,
Mhm.
aber alles andere war mehr so, oh, ja, ging noch, klar, aber ich glaube nicht, dass es noch irgendwas braucht jetzt.
Nee, eigentlich nicht.
Oder wie willst
Also,
du das besser machen? Das ist die Frage.
ja, ist eine gute Frage. Es ist, ne?
Zum Glück haben sie es beim Blade Runner anders gemacht und haben einfach einen zweiten Teil gebaut.
Ja.
Das fand ich sehr gelungen.
War es
Also
auch. War es auch. Also,
Da muss ich auch ehrlich sagen, dass die beiden Filme, da ist keiner besser als der andere. Die sind einfach Meisterwerke. Für mich jetzt selber.
wobei sie ja beide an der Kinokasse zu kämpfen hatten, ne? Also,
Natürlich.
aber
Ist halt Cyberpunk, da wirst du nicht reich mit.
ja, wobei bei Vernetzt sah es ja damals anders aus. Ja.
Ja. Zufallstreffer.
Sehr wahrscheinlich, ne?
Wobei Vernetzt natürlich auch viel, viel schlechter als Blade Runner ist.
Ja.
Aber auch trotz allem ein genialer Film. Aber wenn du die beide ins Verhältnis setzt, dann definitiv Blade Runner.
Ist
Also.
aber ein gutes Beispiel dafür, dass man aus einer Kurzgeschichte einen Film machen kann.
Ja,
Ja?
definitiv.
Ja, und
Ich fand auch zum Beispiel die Realverfilmung von Ghost in the Shell, die fand ich auch gut. Wo
ja.
viele gesagt haben, oh, Schrott, der muss weg. Kann man nicht angucken. Ich fand den
Ich
Film gut umgesetzt.
fand die gut. Es gab schon weitaus schlechtere Umsetzungen von Geschichten. Ja,
Auf
also
jeden Fall, ja.
zum Beispiel auch, was ein Zufallstreffer ist, Matrix, der erste, ist auch so ein Zufallstreffer,
Ja,
wo die
ja.
ja heute im Prinzip immer noch sagen, naja, wir wissen gar nicht warum. Ja, ich meine, gut, das haben sie dann ja bewiesen in Teil 2, 3 und 4, warum der erste halt besser war.
Ja.
Ja, aber auch. Es gab ja auch weitere Kurzgeschichten damals von dem Dick, die verfilmt wurden, zum Beispiel, und die klasse waren. Ja.
Ja.
Vielleicht gibt es ja mal mehr Möglichkeiten, dass auch deutsche Romane und Kurzgeschichten verfilmt werden.
Es ist sehr schwer.
Ja, gut.
Dass irgendjemand auf der Filmszene auf deutsche Werke aufmerksam wird.
Also ich glaube, der letzte.
Vielleicht, wenn es übersetzt wird, vielleicht, ja. Ich war ja vor ein paar Wochen in den USA und habe mal auch in Buchhandlungen gestöbert. Dort ist jetzt, gut, Cyberpunk auch nicht so üppig gesät. Die kauen immer noch auf ihren alten Meistern rum. Aber dann kommst du da als Deutscher daher und hast irgendwann mal einen Cyberpunk-Roman geschrieben. Dann werden die auch sagen, naja, schauen wir mal.
Was? Wer bist du denn? Ja.
Ja, genau.
Ja, wobei, ein deutsches Projekt steht ja kurz vor Produktion. Und zwar von dem Peter Hohmann.
Aha.
Der hat ja mit seinem Roman Operation Thule, da wird ja gerade die Produktion anlaufen oder läuft ja gerade an. Dann gab es ja die Serie, war das Netflix, war das Prime? Ah ja, man wird alt. Ich lief was nach.
Okay.
Da gab es
Da kommen
was.
wir aber auch nicht drauf. Ich habe schon überlegt, ein Spielbuch in dieser Richtung zu schreiben.
Mach das.
Ja,
Hier sitzt der Generalkäufer.
es hätte den positiven Nebeneffekt. Die Spielbücher werden ja meistens auch noch in anderen Sprachen veröffentlicht,
Ja.
dass du da auch eine größere Basis erreichen kannst. Und, also ich persönlich finde, dass dieses Gen halt auch prädestiniert für Spielbücher ist.
Ja.
Also allein vom Setting her, von den Figuren, die du bauen kannst. Also, aber zuerst muss natürlich das Hexenbuch fertig geschrieben werden. Da sind noch ungefähr 500 Seiten vor mir. Oh.
Ah, Wochenendjob.
Ja, das rutscht mal so weg, genau.
Ja.
Das ist überhaupt kein Problem.
Ja. Nee,
Und
aber
mal gucken.
das wäre mal wirklich was Gutes. Also Cyberpunk Spielbuch. Ich wüsste auch schon den Verlag, wo du es rausbringst.
Ach, wirklich?
Ja. Ja. Oder du machst es im
Ja.
Selbstverlag. Das ginge natürlich auch.
Oh, Spielbuch im Selbstverlag. Das, ich glaube, das ist
Ja.
der Backstein ist zu groß.
Ja.
Das ist,
Also.
aber es könnte ja 2077 soweit sein, dann.
Oh. Na, das ist mir noch zu lange hin.
Ja, mal gucken. Also, wie gesagt, es ist schon mal so ein bisschen ins Auge gefasst worden nach dem aktuellen Spielbuch, das ich gerade schreibe. Aber es ist halt auch mega zeitintensiv, ja. Also, oh. Also für ein Spielbuch zu schreiben, brauchst du ja bestimmt die fünffache Zeit, die du für einen Roman aufwenden musst. Das ist
Ja.
halt schon. Und du kannst es auch nicht. Ich schreibe ja gerne, wenn ich schreibe, schreibe ich gerne überall, also auf Flughäfen, in Flugzeugen, Zügen, in Cafés. Das schreibe ich eigentlich am liebsten. Und das kannst du beim Spielbuch einfach nicht machen. Dann brauchst du deinen Schreibtisch mit den Blättern und alles. Das macht es halt ein bisschen schwieriger, natürlich. Aber nicht unmöglich.
Das ist die Herausforderung.
Übrigens war die Fantasy-Geschichte, die ich in Blutroter Stahl geschrieben habe,
Ja.
meine bisher einzige Fantasy-Geschichte überhaupt.
Ja.
Und wie soll es anders sein? Natürlich auch mit Charakteren, die wir in unserer D&D-Runde auch angetestet haben. Da hat man mal so ganz am Anfang hat man mal so eine riesige Karte gezeichnet, die fast den ganzen Boden bedeckt hat. Das war unsere D&D-Welt. Oh, und das eine Land, das davor kommt, das ist halt auch auf dieser Karte drauf. So richtig noch schön mit Bleistift gezeichnet, alles klein. Jedes Bäumchen. Man kennt das ja.
Ja, wohl wahr.
Ja.
Früher hatte man noch Zeit und Langeweile, wie hieß das, Schule? Da konnte man noch
Ja,
Zeichnungen machen. Ja.
Die Zeit hätte ich heute wirklich nicht mehr, muss ich ehrlich sagen.
Ja, heute geht das schnell.
Wobei,
Heute holt man sich so Karten aus dem Netz.
es ist aber nicht das Gleiche. Also, ich fand, das hatte so einen gewissen Flair natürlich auch, weil jeder konnte ja sein eigenes Land beisteuern und hat es auch dann nach seinen Vorstellungen aufgebaut. Und wenn dir halt alles runterlädst, hast du halt den 5.000 andere Leute noch spielen.
Genau.
Vielleicht. Wobei das auch was für dich hat. Also, du kommst halt alles ran.
Ja. Also, wenn man, aber das war früher auch, gehörte irgendwie dazu, das war auch so ein Jagen früher, so, nach Neuigkeiten, nach neuem Kram.
Ja, ja.
Und da hast du dich auch schon mal Bus oder Bahn gesetzt und hast versucht, zum nächsten Spieleshop zu kommen und hast dann da teilweise Sachen entdeckt und gefunden. Das war schon kurios.
Was zum Teil ja gar nicht so einfach war, da hast du Strecken zurückgelegt.
Oder
Also.
du hast halt Leute da auch getroffen, wo du dir gedacht hast, die können gar keinen Shop leiten. Ja. Oder das
Ja.
ist doch nicht der Verkäufer, das ist doch irgendwie eine Inventar, das ist eine Puppe oder so. Also ich erzähle immer gern, wir hatten in Duisburg damals einen Rollenspielladen etwas abseits vom Bahnhof gelegen, so 5 Minuten Fußweg in so einem Wohngebiet drin. Und ja, der Laden, waren so 2 Bereiche vorne, so der Eingangsbereich, da stand dann noch ein Tisch und da saßen dann meistens so die Leute, die ihre Figuren bemalt haben und ringsrum waren
Ja,
halt so
ja.
die ganzen Blister. Und der zweite Bereich, da standen halt die ganzen Rollenspielbücher und Romane rum. Und in der Ecke stand dann so ein kleiner alter Schreibtisch, so ein alter Drehstuhl ohne Rollen. Und da drauf saß dann so ein etwas älterer Herr mit langen weißen Haaren und Zigarette im Mund und einer Tasse Kaffee in der Hand. Und den hast du nie anders gesehen. Also, der saß da halt. Der war halt da. Und der war halt Kettenraucher. Und das dann bei den neuen Büchern. Und das heißt, wenn du dir da ein Buch geholt hast, hast du schon mal so 2 Kilo Nikotin direkt mitgenommen. Also, es war so, oh, bitte
Also
nicht,
eigentlich ein
ja.
typischer, ist eigentlich ein typischer Fixer an Cyberpunk.
Ja. Ne? Und ich sage, ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo der mal wirklich so energiegeladen durch den Laden und dann irgendwie so den Leuten am Spieltisch was erklärt hat oder präsentiert hat oder so. Er war halt da und es lief halt. Ne? Und
Ja.
das war, wie du sagst, das war halt der Dealer von nebenan, so ungefähr. Ne? Und
Genau.
ja, einen anderen Laden, den wir hatten. Wenn der aufgemacht hat, der hat erstmal die Tür geöffnet und dann hat er erstmal eine Viertelstunde Kartons ausgeräumt, damit du überhaupt in den Laden kamst. Der hatte so viel Material, der hatte 3 Viertel seines Bestandes in Kartons. Also, du bist reingekommen, hast gesagt, ich habe Figur A oder Buch B oder so bestellt. Ja, guck mal da hinten, irgendwo im Karton müsste das liegen. What? Ja, also.
Ja, die wenigsten Läden in dieser Zeit, die waren schön. Ja, die
Ja.
waren eher so Chaoslöcher, wo du Glück gehabt hast, dass du mit irgendwas hier da halt wieder rausgekommen bist. Aber du hast teilweise natürlich auch Schätze gefunden.
Ja, ne? Oder wenn du in den Kartons halt gewühlt hast, hast du irgendwelche Bestellungen gefunden, die du mal ein halbes Jahr zuvor aufgegeben hast.
Wenn du
Guck mal, du
Glück
hast das
hattest,
Buch ja doch
ja.
da, ne? Das ist,
Ja.
aber die haben es trotz dieser Art oder diese Einzigartigkeit, sag ich mal, geschafft, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ne? Also,
Ja, irgendwie.
ja.
Gut,
Das
der Lebensunterhalt,
ist.
der war wahrscheinlich relativ tief angesetzt, aber es
Ja.
hat funktioniert. Es hat funktioniert.
Irgendwo fehlen die Läden teilweise auch heute.
Ja, weil die meisten Leute bestellen halt irgendwo.
Ja. Wird bei mir auch immer mehr, also ich hole zwar noch offline jede Menge und wir haben hier im Umkreis noch normale Spieleläden, da kriegst du dann aber auch so hin und wieder mal Tabletop- oder Rollenspielkram, da schlage ich dann gerne zu, aber jetzt, wenn du jetzt wirklich was schnell haben willst oder so weiter, dann bist du fast oder bist du quasi online angewiesen, ne? Und
Ja,
es
ich müsste jetzt vorneweg, oh, 1,5 bis 2 Stunden fahren bis zum nächsten Laden.
Ja.
Das ist halt schon ätzend dann, ne?
Nee, da hat man auch keinen Bock zu, ne?
Ja, aber ich habe jetzt auch für 3 Eichkorn habe ich gut eingekauft letztes Jahr. Das bietet sich halt dort an. Das
Ja.
ist eigentlich die nächste Veranstaltung hier, wo du dich wieder ausstatten kannst. Natürlich wieder Würfel gekauft, weil man braucht ja unbedingt den
Ja.
7000sten zehnseitigen Würfel. Oh.
Genau.
Kennenlernen. Aber.
Ja, der Würfel sind eine Sucht.
Ja, ich habe mich da echt gezügelt, aber es sind trotzdem kistenweise von den Dingen hier. Weil du hast natürlich verschiedene Regelwerke und für jedes Regelwerk brauchst du natürlich die eigenen Würfel. Da kannst du ja nicht irgendwie mischen, das geht ja nicht.
Genau,
Also.
und die natürlich dann meistens noch in 2 oder 3 verschiedenen Farbsets.
Teilweise, ja, muss man
Ja.
zugeben.
Ja.
Aber
Und
hey.
das
Ich finde
sind
es gut.
die Probleme eines Nerds.
Ja. Ich meine, ich rede mir immer selber ein, ich habe das reduziert alles, aber die Wahrheit ist eine andere. Du brauchst bloß an mein Bücherregal zu gehen, da siehst du, was los ist.
Ja, das kenne ich. Aber ich habe es letztes Jahr geschafft, mal die Bücherregale ein wenig auszulüften und habe dann mehrere Kisten als Buchspende fertig gemacht und habe es dann so einmal an den örtlichen Jugendverein und einmal hier an diese Buchspendezelle gegeben. Und
Aha.
dann finden Sie hoffentlich noch interessierte Leser. Es gibt Bücher, die würden nie weggehen, aber da war auch jede Menge dabei, wo ich sage, ja,
Ja.
hast du gelesen, steht jetzt da, brauchst du nie wieder, wirst du auch nie wieder reingucken, alles gut, Karton. Ja, und
Ja,
klar, es gibt da
auf
natürlich ein
jeden
paar
Fall.
Bücher, die sammelt man, also die Shadowrun-Romane, die ich damals hatte, die alten Heine-Werke, Earthdawn, dann die zum Beispiel Harry Dresden Romane, ne?
Ja, genau.
Ein paar Cyberpunk, ein paar Sci-Fi Romane, die nicht weggehen werden. Ja, aber ansonsten bin ich da relativ schmerzbefreit mittlerweile. Aber bei Würfel, das wäre auch mit Herzschmerz verbunden.
Ja, das große Problem ist, dass meine Tochter ja auch liest, sehr viel. Und wenn wir auf Tour sind, dann ist meistens immer mindestens ein Buchladen dabei. Nein, ich kaufe nichts. Okay, ah, das habe ich noch nicht und das ist auch neu. Und dann gehst du wieder raus und hast wieder 3, 4, 5 Bücher gekauft.
Ja.
So. Weil ja natürlich alle, die im Regal stehen, schon gelesen hast. Nicht. Und ja. Inzwischen muss ich die auf meinen Schreibtisch auslagern.
Okay.
Also, ja, es ist schwierig. Aber besser für Bücher Geld auszugeben, als für irgendwie einen anderen Schund, den du
Ja.
in die Tonne hauen kannst.
Genau das.
Es hat immer einen Mehrwert, auf
Ja.
jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht überzeugt davon, ob jedes Buch einen Mehrwert hat. Ich habe mir jetzt ein Warhammer 40k Buch gekauft. Mein erstes.
Okay.
Basierend auf einer Spielrunde, die wir gerade laufen haben. Und da spiele ich so eine Adepta Sororitas. Und oh, guck mal, da gibt es ein Buch darüber. Buch gekauft und es überzeugt mich noch nicht hundertprozentig. Also.
Ja, von den 40K-Büchern habe ich auch nicht viele gelesen, weil sie mich einfach nicht gepackt haben. Also,
Ja.
ich finde die Welt cool, ich finde das Tabletop und auch das Rollenspiel gut und das ein oder andere Brettspiel, was es ja auch noch zusätzlich gab. Aber die Romane packen mich nicht.
Genau das Problem habe ich aktuell auch, ja. Der kleine Funke fehlt noch zum Überspringen für einen Roman. Aber ich lese ihn trotzdem zu Ende. Vielleicht passiert da noch was, was mich davon überzeugen könnte.
Ja, drücke ich dir die Daumen, dass es klappt.
wahrscheinlich.
Ansonsten, die haben ja noch Alternativen. Es gibt ja auch noch Warhammer Fantasy-Romane oder Age of Sigmar. Also,
Ja, genau.
damit
Weil
dann.
die Warhammer Fantasy Romane, ja, geht.
Okay.
Ist es eigentlich auch die Idee für Fortgeschrittene? Weiß nicht. Kult habe ich mal eine ganze Weile gespielt.
Ja.
Kennst du das?
Ja, das kenne ich. Dieses Horror-Rollenspiel, was auch Cyberpunk-Ansätze haben kann, was
Genau.
auch vor 2 Jahren, glaube ich, als Neuauflage beim Mario Truant auch erschienen ist, die deutsche Version.
Ja, richtig,
Ja.
genau. Ja.
Aber
Und
in die neue habe ich nicht mehr reingeguckt. Die alte kenne ich noch.
nee, ich habe auch die alte noch da stehen und wir haben das tatsächlich auch auf Cyberpunk adaptiert.
Okay.
Also verbunden. Wir haben da in unserem ganz normalen Run haben wir da so einen schönen fiesen Kult eingebaut und haben es dann so ein bisschen. Ja, es war nicht ganz klar zum Schluss, ob das eine dämonische Sache war oder tatsächlich auch nur eine KI, die die anderen beeinflusst hat. Aber da kannst du schön mit spielen, mit so Sachen.
Ja.
Ja. Wir spielen ja auch grundsätzlich immer mit Musik und Licht. Also wenn wir mal irgendwann wieder am Tisch sitzen sollten, würde es auf diese Richtung weitergehen.
Ja.
Online ist halt immer ein bisschen schwer.
Ja, klar. Ja. Das ist wohl wahr.
Das vermisse ich so ein bisschen bei den Online-Sitzungen, dass man einfach diese richtige Atmosphäre, die man am Tisch hat, einfach nicht bauen kann.
Ja, aber man muss sagen, es hat uns alle gut durch die Pandemie gebracht.
Ja,
Und man hat
definitiv.
gemerkt, dass da auch einiges möglich ist und funktioniert. Aber ich habe jetzt auch im letzten Jahr, also Ende letzten Jahres und dieses Jahr wieder vermehrt Tischrunden und die Online-Runden haben etwas abgenommen. Aber ich finde es halt auch, wie du jetzt sagst, na ja, am Spieltisch, es ist halt interessanter oder es ist auch halt angenehmer, wenn du die Leute auch direkt so dabei hast und
Ja.
ne? Aber die Online-Runden hatten ihr Flair und ihr Feeling. Und wenn man es jetzt dreist formuliert, besser als gar nicht zu zocken. Für viele Leute ist es auch eine Möglichkeit, überhaupt erst Spielrunden zu finden. Ne?
Das ist
Also,
es ja, genau.
ich hatte jetzt vor ein paar Folgen den Jay zu Gast, einen vollblinden Tabletopper und Rollenspieler. Und der spielt halt Rollenspiel meist über Online-Angebote, weil ihm halt das Offline-Angebot in der Gegend, wo er wohnt, fehlt. Ja, und
Ja, ja.
jetzt halt auch durch seine Behinderung halt auch die Möglichkeiten mit Hin- und Hergurken und so ein bisschen eingeschränkter sind als bei dem Normalspieler. Ne?
Das ist
Und
schwierig, ja.
genau. Und da ist es halt eine gute Möglichkeit, dass du überhaupt deinem Hobby auch nachgehen kannst. Da muss man dann auch sagen, ja, für so Fälle und so ist das absolut super. Und ich nutze es deswegen ja auch viel. Aber da ich die Möglichkeit halt auch bei mir habe, ich habe ein eigenes Zockzimmer und da kannst du dich dann gut so mit 5 Leuten da reinquetschen und dann loslegen. Ne? Und zeitlich ist das dann auch nicht so das Thema, ob du dann sagst, wir hören abends um 9 Uhr oder wir hören halt erst früh morgens um 2 Uhr auf, das ist auch egal. Aber du musst halt die Möglichkeit irgendwie kriegen, ne?
Aber wenn du einen eigenen Raum hast, ist natürlich perfekt.
Ja.
Das geht dann gut.
Ja. Ja.
Habe ich hier nicht. Und ich muss ehrlich sagen, unsere viele, viele Jahre geführte Spielrunde, ja, die Leute haben halt auch Familien alle inzwischen, haben Berufsleben, man kennt es ja. Und da eine Runde regelmäßig zusammenzukriegen am Tisch ist halt sehr schwer. Und online ist es wesentlich einfacher. Da kannst du auch spielen, wenn die Kinder mal im Bett sind,
Genau, also
ohne
wenn
weg
ich
zu müssen.
Ja, ich sage ja, wo ich angefangen habe, wir haben donnerstags abends gezockt, wir haben freitags abends gezockt, samstags mittags gab es eine Runde und samstags abends eine, also 4 Runden so ungefähr fast die Woche. Und wenn ich sehe, wie jetzt die Terminfindung mit den Runden, die ich noch habe von damals, also die ziehen sich jetzt wirklich schon 30 Jahre,
Okay.
also jetzt Termine zu finden, ist schon schwieriger. Jetzt kannst du nicht mal sagen, ja komm,
Ja.
lass Donnerstag, lass Freitag oder ne, dreimal die Woche oder so. Da zeigen die Leute mir einen Vogel. Aber wenn du jetzt zweimal im Monat schaffst, dann ist der Monat schon gut. Also mit der Runde halt. Ne? Und aber klar, Also ne, Familie, Kinder, Job und so
Ja.
ist dann so, ne?
Ja, man hat auch nicht mehr das Durchhaltevermögen. Das kommt noch dazu, ne?
Ach, genug Kaffee und Weingummi und so, dann geht das, ne? Es ist
Intravenös Kaffee.
ja, ne? Also
Standleitung.
ja, auch da haben wir Erfahrungen gemacht. Wir haben schon Leute gehabt, die sind im Kopf auf Tischplatte eingepennt und so. Also alles schon vorgekommen.
Wir
Ja.
haben ja mal ein Experiment gemacht, da haben wir vor ewiger Zeit, das war so um Weihnachten herum, wir spielen 3 Tage lang Cyberpunk durch.
Ja.
Okay. Aber jeder trinkt das, was auch der Charakter trinkt. Und Sonnenbrille war Pflicht und laute, brachial laute Musik war Pflicht. Du bist da zum Schluss vorgekommen wie in so einer Psychofolter.
Ich wollte
Also,
sagen, das war nicht
wir
nett.
haben. Wir haben eine ganze Nacht, einen ganzen Tag und eine angefangene Nacht geschafft und dann war vorbei. Du konntest
Ja.
einfach nicht mehr.
Es gab da mal so eine Art Doku, Musik als Folter.
Ja.
Vielleicht passt das rein.
Also ähnlich war das dann, wenn dir dann 4 Stunden am Stück Ministry auf die Ohren hämmert, dann.
Das ist die Frage, was du dabei trinkst.
Ja.
Und in welcher Geschwindigkeit.
Tatsächlich.
Wenn du schnell genug und viel genug innerhalb der ersten Stunde trinkst, dann gehen die restlichen 3 Stunden.
Ja, weil du nicht mehr mitbekommst davon wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, aber Punkt, ja. Du musst halt taktisch
Ja,
vorgehen in dem Fall.
wobei
Aber
das wäre.
dadurch, dass halt auch Sonnenbrillenpflicht waren, hast du die Augen nicht gesehen. Von daher war es ja egal, ob irgendeiner ein Nickerchen gemacht hat mal zwischendurch. Aber es war eine coole Erfahrung. Ich meine, wir haben ja auch viel Live-Rollspiele gemacht. Nicht in Cyberpunk, sondern in anderen Dingern. Und da hat das Ganze noch auch so ein Upgrade erfahren.
Ja, ist auch
Also,
gut.
wo, ja.
Ja. Oh. Mario, somit auch Blick auf die Uhr. Wir haben wirklich jetzt schon vieles rausgehauen.
Ja, das stimmt.
Ja, mehr sogar, als wir uns im Vorhinein vorgestellt haben und vorgenommen haben. Aber das Gespräch war toll. Und von daher knall ich hier jetzt auch hart die Bremse rein und überlasse dir auch die letzten Worte.
Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ich hoffe, ich habe die Leute nicht allzu sehr verwirrt oder verwirrt zurückgelassen. Vielleicht hat es Interesse gemacht, geweckt an einem oder anderen Buch. Und es hat mit dir sehr großen Spaß gemacht zu quatschen mal wieder. Ist ja auch sehr lange her schon. Und schön zu sehen, dass es noch Leute gibt, die ähnlich ticken. Vielen Dank dafür.
Ja.